Begrüße alle herzlich. Wir kommen heute Abend zu 1. Mose 39, Abvers 1. Und zwar haben wir letztes Mal eigentlich schon betrachtet bis Vers 6. Da ging es aber besonders um das Beispiel Josef. Praktisches Beispiel für Treue in der Nachfolge. Und wir wollen ja immer die Josefsgeschichte insbesondere auf zwei Ebenen verfolgen. Einerseits, was er als Beispiel des Glaubens an Ermutigung für uns hat und Belehrung. Und andererseits, was wir an Parallelen zwischen Josef und dem Messias, dem Herrn Jesus, finden. Darum gehen wir nochmals zurück, lesen also 39, 1 bis 6 nochmals und dann gehen wir weiter. Und ich möchte gerne, dass wir nochmals lesen, Kapitel 37, Vers 36.
Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einem Hofbeamten, den Pharaos, des Pharaos, den Obersten der Leibwache.
Danke, bis dahin. Dann kommt dieser Einschub, Kapitel 38. Eine schreckliche Geschichte über einen anderen Sohn Jakobs, über Juda, dem Stammvater des Stammes Juda, aus dem einmal der Messias kommen sollte. Aber es ist eine schreckliche Geschichte, voll von Sünde, Ungerechtigkeit und geprägt durch den Tod. Aber nach diesem Einschub, der unbedingt an dieser Stelle stehen muss, wie wir noch deutlicher sehen werden, kommt dann Kapitel 39, Vers 1. Es schließt eben gerade an diesem verlesenen letzten Vers von Kapitel 37 an und macht klar, dass das eben ein Einschub war vorher. Nochmals 39, 1.
Und Josef wurde nach Ägypten hinabgeführt. Und Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Oberste der Leibwache, ein ägyptischer Mann, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dort hinabgeführt hatten. Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er war im Haus seines Herrn, des Ägypters. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Und Josef fand Gnade in seinen Augen und diente ihm. Und er bestellte ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er hatte, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts bei ihm, außer um das Brot, das er aß. Und Josef war schön von Gestalt und schön von Aussehen.
Danke. Zunächst bis dahin. Also wir denken nochmals daran zurück, dass Josef von seinen Brüdern an die Ismaeliter verkauft wurde. Und zwar haben wir gesehen für Silberlinge, für 20 Silberlinge. Und wenn wir jetzt das Blatt mit den Parallelen zwischen Josef und dem Messias zur Hand nehmen, die, die über den Livestream zugeschaltet sind, können unterhalb des Bildes bei der Videobeschreibung einen Link anklicken und da wird dieses Skript ständig aktualisiert. Letztes Mal war es bis Punkt 33 zugänglich und jetzt bis Punkt 60. Und ich werde das einfach ständig aktualisieren. Nun, Punkt 34 auf dem Blatt, Seite 2 ganz unten. Josef wurde den Heiden überliefert. Und darin sehen wir eine interessante Parallele. Der Herr Jesus wurde von seinem Brudervolk den Heiden überliefert, den Römern. Matthäus 27, 2. Also er wurde zuerst von seinen eigenen Brüdern verworfen, Josef, genauso wie der Herr Jesus von seinem eigenen Volk, also von der Masse, nicht von allen, aber von der Masse des Volkes verworfen wurde. Und so wie Josef dann eben den Heiden überliefert wurde, wurde der Herr Jesus den Heiden, den Römern, überliefert. Aber es ist noch ganz wichtig, wir haben gesehen, dass Josef wieder aus dieser Wassergrube herauskam. Eigentlich sollte er dort sterben. Und Gott hat es so geführt, haben wir letztes Mal gesehen, dass diese Ismailiter, dieser Karawanenzug, gerade zu dem Zeitpunkt vorbeikamen, sodass Juda auf die Idee kam, wieso bringen wir unseren Bruder um? Wir könnten doch daraus noch ein bisschen Geld machen. Und so kamen sie zu diesen 20 Silberlingen. Aber wichtig ist, Josef kam aus der Grube heraus und die Parallele ist, dass der Herr Jesus aus dem Grab herauskam. Nachdem er verworfen war, gestorben, aber er kam schließlich am dritten Tag aus dem Grab heraus, Matthäus 28, 6. Und dann haben wir letztes Mal schon gesehen, dass eigentlich mit dieser Geschichte bis dahin ist eigentlich eine erste Übersicht an Parallelen zwischen Josef und Jesus abgeschlossen. Und was jetzt folgt, ist wie nochmals parallel. Einfach aus einem anderen Blickwinkel. Und wir werden sehen, da kommt Josef dann ins Gefängnis. Und das ist dann wieder parallel mit dem, dass der Herr Jesus eben in Tod und Grab kam. Aber wir haben letztes Mal schon gesehen, Josef wurde nach Ägypten gebracht. Und so sehen wir am Anfang des Lebens des Messias, Jesus wurde nach Ägypten gebracht. Matthäus 2, Vers 14. Und dann haben wir gelesen, Josef wurde in Ägypten ein Knecht. Bei diesem hohen Beamten des Pharao, bei Potiphar. Und das ist parallel damit, der Jesus nach Philipper 2, Verse 5 bis 10, war von Ewigkeit her Gott gleich. Er hat das nicht an sich reißen müssen, aber er hat sich freiwillig entschieden, sich zu erniedrigen und ein Knecht zu werden und Mensch zu werden. Also der Herr Jesus wurde ein Knecht, so wie Josef ein Knecht wurde. Punkt 38, das haben wir letztes Mal auch so kurz erwähnt. 1. Mose 38 beschreibt diesen traurigen Weg von Juda ohne den Herrn, gekennzeichnet von Sünde und Tod. Das ist also der gewaltige Kontrast an Josef, dem es so schlecht ging in seinem Leben. Er geht treu den Weg mit dem Herrn. Und Juda, dem ging es in dem Sinn recht gut, aber er wendet sich ganz vom Herrn ab und geht eigene böse Wege. Und die Parallele ist die, dass eben das jüdische Volk, die Masse des jüdischen Volkes, die den Messias verworfen hat, einen Weg ging in den vergangenen 2000 Jahren ohne den Herrn. Und es war eine Zeit gekennzeichnet von Sünde und Tod. Wie das Römer 11, 7 bis 10 beschreibt und auch 5. Mose 28, Vers 64. Und dann Punkt 39. Wir werden ja auf dieses Kapitel 38 später noch zurückkommen. Aber schon mal vorweggenommen, obwohl wir es gar noch nicht gelesen haben, ich wollte zuerst wirklich durchziehen, 37, 39, 40. Judas traurige Zeit dauerte eine lange Zeit, in Kapitel 38. Und da finden wir in 1. Mose 38, Vers 12 sogar diesen Ausdruck, es dauerte viele Tage. Und dieser Ausdruck ist sehr bemerkenswert, denn in Hosea 3, Vers 4 wird beschrieben, wie das jüdische Volk, das Volk Israel, in der Zeit ohne den Messias, ohne Beziehung zu Gott, sie werden viele Tage ohne König sein und ohne Fürst. Also keinen Staat mehr haben. Und das ist die Staatenlosigkeit zwischen 70 nach Christus bis 1948. Viele Tage, aber auch ohne Opfer. Das hat begonnen mit dem Jahr 70, als der Tempel zerstört wurde, und hält sogar bis heute noch an. Nur das Schöne ist, Hosea 3, Vers 4 sagt, in der Endzeit, also am Ende dieser langen Zeit der Staatenlosigkeit ohne Opfer, da wird es eine Wende geben und sie werden den Herrn suchen. Und wir werden sehen, mit Juda wird es auch eine Wende geben. Eine ganz eindrückliche Wende, verbunden mit echter Buße. Aber eben Hosea 3, Vers 4 spricht über diese Zeit viele Tage. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne Fürst, ohne König, ohne Opfer und so weiter sein. Und dann haben wir aber gesehen, letztes Mal, in Kapitel 39, Josef kommt nach Ägypten in das Haus von Potiphar und ist dort einfach ein niedriger Sklave. Aber der Herr war mit Josef. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 38, in einer Predigt, sagt Petrus, wie der Herr Jesus seinen Dienst getan hat, erfasst gewissermaßen die Evangelien, das, was die Evangelien berichten, in eigenen Worten zusammen, und sagt, dass Gott mit ihm war, als er umherging, wohltuend und so weiter. Gott war mit Jesus. Apostelgeschichte 10, 38. Und dann haben wir letztes Mal gesehen, Josef hatte Gelingen in seinem Handeln. Und das Wort Gelingen haben, das ja wiederholt vorkommt, in Versen 2 und 3, ist Hebräisch Hitzliach. Und das wird gebraucht von dem Messias in Jesaja 53, Vers 10. Er wird Gelingen haben. Das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Auch Hitzliach. Und dann haben wir gesehen, 39, Vers 4, Josef war einfach da in dem Haus von Potiphar und er diente in Treue. Und Markus 10, Vers 45 ist da wichtig, der Herr Jesus sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dann haben wir letztes Mal gesehen, Josef stieg als Sklave immer mehr auf, in diesem palastähnlichen Haus von Potiphar, einem der mächtigsten nach dem Pharao, und wurde sogar Herr über das ganze Haus. Alles konnte er bestimmen. Außer das Essen haben wir ausdrücklich gelesen. Nicht wahr? In 39,6. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts bei ihm, außer um das Brot, das er aß. Und das ist sehr interessant, weil die Ägypter, die alten Ägypter, waren wie die Franzosen heute. Also etwas vom Wichtigsten ist, dass das Essen gut ist. Da kommt es nicht so darauf an, wie das Haus aussieht, ob es da ein bisschen an den Mauern was abfällt und so, und ob alles ganz gut mit dem Staubsauger in Ordnung ist, aber das Essen muss top sein. Ja, und das war bei den Ägyptern auch. Also das war in seiner eigenen Hand, dieser Aspekt. Sonst konnte er alles. Er war also Herr über das Haus, und in Hebräer 3, Vers 7 wird der Herr Jesus vorgestellt als Herr über sein Haus. Und das Haus ist dann dort eben die geistliche Stiftshütte, die Gemeinde. Und weiter, Punkt 45, alles wurde in Josefs Hand gelegt. Also es wird ausdrücklich gesagt, dass Potiphar alles gab er in seine Hand. Verse 4 und 6. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 3, 35, dass der Vater ihm alles in die Hand gelegt hat. Und es entstand ein großer Segen durch Josef. Wir haben gelesen, Vers 5, am Schluss, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Durch Josef wird großer Segen verbreitet über die Heiden. Und in Epheser 1, Vers 3 heißt es an die heidnischen Epheser gerichtet: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Durch Christus gesegnet. Und dann haben wir letztes Mal auch noch gesehen, die Schönheit Josefs. Die wird hervorgehoben in 39, Vers 6. Und das hat eine besondere Bedeutung auf den Messias, denn in Psalm 45, Vers 3 wird die moralische Schönheit des Messias beschrieben und da heißt es: Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Und wirklich in Lukas 4, Vers 22, als der Herr Jesus predigte in der Synagoge in Nazareth, da geben die Leute ihm Zeugnis über die Worte der Gnade, die über seinen Mund kamen. Ja, da gehen wir also jetzt heute bis Punkt 47. Und die weiteren Punkte werden wir nächstes Mal anschauen. Und heute werden wir mehr das Praktische betrachten, was das eben im Leben von Josef als Beispiel für uns zu bedeuten hat. Gibt es bis dahin noch eine Frage? Ja, ich bin froh, wenn es klar war. Also, gehen wir nochmals an den Punkt. Wir haben ja gelesen, extra, Kapitel 37, Vers 36, wie diese Ismailiter aus Midian Josef runterführten aus seinem Land weg nach Ägypten. Und was muss in diesem jungen Josef vorgegangen sein? 17 Jahre alt. Er hatte zwei prophetische Träume gehabt in seiner Jugend. Und das gab ihm die Überzeugung, dass Gott einen Plan hat mit seinem Leben, einen besonderen Plan, und dass einmal seine Brüder sich vor ihm verbeugen werden. Und auch sein Vater. Aber wenn wir denken, schließlich hat sein Vater ihn nach Sichem geschickt, um zu den Brüdern zu schauen, wie es ihnen geht. Und da hätte Jakob sich ja schon überlegen müssen, wieso sende ich Josef dorthin? Sichem war ein gefährlicher Ort. Warum?
Ja, dort hatten die Brüder das Dorf oder die Stadt erschlagen, die Leute, die Männer.
Simeon und Levi haben ja ganz viele Leute von Sichem ermordet. Als Rache für ihre Schwester, die von einem Mann aus Sichem entehrt worden war. Eine schlimme Geschichte. 1. Mose 34. Simeon und Levi, also wirklich gewalttätige Typen waren das, um es ein bisschen krass auszudrücken. Und nun schickt er Josef aus und er soll zu den Brüdern gehen und die gingen ja nach Sichem. Das war ein Risiko. Wenn die Leute sich an der Familie Jakobs noch rächen und dass Josef, der da ganz alleine geht, 17-jährig, dass er da unter die Räder käme, hat ihn trotzdem geschickt. Aber er kam unter andere Räder. Wir haben gesehen, die Brüder gingen dann nach Dothan und er auch nach Dothan. Und dort haben sie beschlossen, wir ermorden unseren Bruder. Also er hätte auch sich überlegen müssen, nicht nur Sichem ist gefährlich für Josef, aber die 10 Brüder sind gefährlich. Die haben ihn am Morgen nicht gegrüßt. Nie gegrüßt, haben wir gelesen. Die haben ihn so abgelehnt und gehasst und jetzt schickt er ihn quasi wie freiwillig in ihre Hände. Und er wusste ganz genau, was Levi und Juda für Männer waren, die also nicht zurückschreckten vor einem Mord. Und so kam sie raus. Levi und Simeon, danke, ja. Und die wollten ihn ermorden. Und jetzt muss man sich vorstellen, das haben wir uns schon letztes Mal überlegt, Josef war in der Grube unten. und sich überlegt haben, was wird jetzt aus meinen Träumen? Mein Vater hat schon gesagt, es ist ein Problem, diese Träume. Du meinst doch nicht etwa, dass wir uns einmal vor dir verbeugen würden. Und dass die 10 Brüder das nicht toll fanden, das wusste er auch. Was hat er sich da im Brunnen unten gedacht? War das vielleicht doch ein bisschen falsch? Also die Zweifel und Selbstzweifel. Aber was wir eigentlich so sehen in der ganzen weiten Geschichte, Josef hat daran festgehalten. Wir werden das noch deutlich sehen. Aber wir müssen noch etwas sehen, was speziell ist. Diese Träume waren nämlich von besonderer Art. Er wusste ja zum Beispiel von Großvater Abraham. Der war ursprünglich in Ur in Chaldäa als Götzendiener. Und plötzlich ist der Gott der Herrlichkeit ihm erschienen, sagt Apostelgeschichte 7. Also er hat eine Vision gehabt von der Herrlichkeit Gottes. Und Gott hat ihn gerufen, 1. Mose 12, Vers 1, er soll ausgehen aus dieser Stadt und aus seiner Verwandtschaft in das Land, das Gott ihm zeigen würde. Und dann ging Abraham. Und im Leben Abrahams sehen wir, wie Gott immer wieder direkt zu Abraham gesprochen hat. Und wenn er zum Beispiel dachte an seinen eigenen Vater, Jakob, auch der hatte Träume, wo Gott direkt zu ihm gesprochen hat. Zum Beispiel in Bethel, wo er dann am anderen Morgen sagt, fürwahr, Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und Gott hat im Traum in Bethel zu ihm gesprochen und also eine direkte Anrede Gottes an ihn. Aber ja, bei Josef war das anders. Diese Träume waren einfach, er sah sich beim Gabenbinden und seine Brüder und die Gaben der Brüder haben sich vor ihm verneigt. Aber Gott hat nicht zu ihm gesprochen. Es war nur quasi ein symbolischer Traum. Oder auch Sonne und Mond und 11 Sterne, die sich vor ihm verbeugt haben. Aber es ist nicht so, dass Gott direkt zu ihm gesprochen hat. Das hat er nicht erlebt in der gleichen Art wie Urgroßvater Abraham und eben immer wieder sein Vater Jakob. Und da muss man diese Problematik auch sehen im Zusammenhang mit Selbstzweifel. Das waren einfach solche Träume. Wie war das bei dem Apostel Paulus in Apostelgeschichte 16? Er war noch in der heutigen Türkei. Nachts träumt er von einem mazedonischen Mann, also sieht die typische Kleidung eines Mazedoniers aus Europa, und er sagt, komm herüber zu uns und hilf uns. Und er hat das seinen Freunden erzählt, denn Lukas schreibt, am nächsten Tag beschlossen wir, dass Gott uns gerufen hat und sie gingen nach Europa. So kam der Apostel Paulus nach Europa. Aber das war nicht ein Ruf Gottes. Paulus, gehe nach Europa. Das hat er auch schon erlebt, dass der Herr Jesus eben ihm nachts gesagt hat, er werde auch Zeugnis ablegen in Rom. Nicht wahr? Als er in der Burg Antonia war, in Jerusalem. Aber bei diesem Traum war das anders. Und das war für Paulus nicht einfach klar. Und darum hat er das mit seinen Freunden besprochen und sie kommen miteinander zum Schluss. Der Herr hat uns gerufen nach Europa zu gehen. Und so ist es auch bei Josef. Er hätte sich sagen können, ja gut, träumen tun wir ja im Prinzip jede Nacht. Und warum soll ich jetzt um jeden Preis daran festhalten, der Herr hat mit mir ein besonderes Ziel und einmal werden sich meine Brüder vor mir verbeugen. Und jetzt in der Grube unten. Der sah den Tod vor sich. Aber schließlich wurde er heraufgeholt, verkauft. Aber die führten ihn weg, durch die Sinai-Wüste nach Ägypten. Und die Selbstzweifel auf dem Sklavenmarkt. Und jetzt? Ich habe gedacht, ich werde einmal der Herrscher sein über die ganze Familie und jetzt bin ich ein Sklave. Genau das Gegenteil von meinen Träumen. Also, und hätte sich sagen können, wo war der Herr, als ich da in der Grube war? Gut, später hätte sich sagen müssen, eigentlich hatten die ja vor, mich dort sterben zu lassen. Der Herr hat gewirkt, dass diese Ismaeliter kamen. Und das Geldangebot, das hat ihm das Leben gerettet. Also der Herr war doch irgendwie doch bei ihm. Aber er hat sich völlig verlassen gefühlt. Und dann wurde er runtergeführt nach Ägypten. Und wieder hätte er selbst Zweifel haben können. Ich habe geträumt, dass einmal meine Brüder sich vor mir verbeugen werden. Aber jetzt, die Brüder sind nicht in Ägypten. Also jetzt bin ich sogar evakuiert. Wie soll sich dieser Traum jemals erfüllen? In Ägypten, das geht gar nicht. Und wirklich, die Sinai-Wüste, das war eine gefährliche Wüste und darum war das eigentlich wie eine Barriere zwischen Kanaan und Ägypten. Das waren nicht einfach Nachbarländer, sondern durch die gefährliche Sinai-Wüste, da kommt man kaum lebend durch, wenn man nicht mit Spezialisten, mit Beduinen hindurchgeht, die sich wirklich auskennen. Ganz gefährliche Wüste. Ein Bekannter von mir in jüngeren Jahren ist der zu Fuß. Damals war das Land Israel noch nicht, sie ist noch Palästina, ist er zu Fuß durch die Sinai-Wüste mit Freunden gegangen und die sind alle gestorben. Und er, Nofel, kam dann in Ägypten an, während des Zweiten Weltkrieges. Ja, aber um zu sagen, das ist so gefährlich. Also jetzt ist er da in Ägypten, ein Sklave, also jetzt ist er so weit unten, wie es nur geht, und die Brüder sind so weit weg, wie es nur geht. Aber wir sehen, er bleibt beim Herrn. Er lässt sich da nicht wegziehen. Und dann erlebt das Erstaunliche, dass er immer mehr aufsteigt als Sklave und schließlich eine Position erreicht im Haus von Potiphar. Das ist gewaltig. Also das hat gar nichts mehr mit dem zu tun, was wir verstehen unter Sklaverei. Also er ist ein Diener mit höchst angesehener Position. Und hat alles in seiner Hand. Also, der Bibeltext sagt ja, der Herr war mit Josef. Der Herr war mit ihm. Und andere werden gesegnet durch ihn. Und zwar so, dass der Heide Potiphar sieht, dass der Segen kommt durch Josef. Und darum gibt er ihm immer mehr Freiheit und Möglichkeit. Und das ist schon erstaunlich. Potiphar, weiß noch jemand, was das heißt? Wie? Dem Sonnengott geweiht. Ja, dem Sonnengott Ra geweiht. Und er merkt, dass der Herr das Haus segnet. Also Potiphar war ja ein Mann ganz tief in der ägyptischen Religion. Übrigens in den ägyptischen Hieroglyphen, Inschriften, von denen wir ganz viele haben, da findet man etwa 1500 Götternamen. Also in dieser Welt war er zu Hause. Wo die Natur, als Götterkräfte gesehen wurde, neben die Sonne ist ein Gott, alles Mögliche ist ein Gott. Der Nil ist ein Gott, die Nilüberschwemmung ist ein Gott und so weiter. Ja, und der realisiert, dass der Herr, Jahwe, ist das Herr mit Großbuchstaben, Jahwe, also der Gott von Abraham, Isaac, Jakob und Josef, dass der ihn segnet. Das heißt also, Josef hat ein Zeugnis sein können in diesem heidnischen Haus. Er war ein Missionar in Ägypten. Aber wo ist die Erfüllung seiner Träume? Und er hätte sich sagen können, ja gut, der Herr hat da gewirkt und da mir geholfen, aber wo war der Herr, als ich in der Grube war? Warum musste ich das erleben? Warum diese Ablehnung meiner Brüder? Wenn man sich überlegt, was der alles in seinem Leben erlebt hat. Rufmord, als er eben da noch ein Hirte war. Ich war ganz am Anfang der Geschichte, 37,2. Da war bei den Söhnen von Bilha und Zilpa, bei Dan, Naphtali, Gad und Aser, da ist er groß geworden, bei diesen Halbbrüdern. Das war eine Patchwork-Familie. Und da ist er groß geworden, hat als Hirte gewirkt, aber da war er konfrontiert mit dem, dass die ständig Rufmord begingen. Rufmord, und dann hat er erlebt Bruderhass, massiv, Ablehnung durch die Brüder und dann Gewalt, als ihn packten und in den Brunnen runterwarfen. Er hat Menschenhandel erlebt, und Sklaverei und werden sehen, später wieder sogar noch Gefängnis erleben. Warum wirkt der Herr das alles so? Ja, also das muss alles in ihm vorgegangen sein. Fragen über Fragen. Und was jetzt auffällt, nie bekommt er einen Traum. Er hatte ja keine Bibel damals. Und darum hat Gott immer wieder sich offenbart durch Träume. Aber wir können das jetzt nicht einfach so übertragen. Wir haben das geschriebene Wort und Gott will zu uns sprechen durch sein Wort. Aber damals entspricht das, Gott hat gesprochen durch Träume. Aber er hat Josef keinen Traum gegeben, keine Vision, als er nach Ägypten runterging. Josef, geh nur, weißt du, das ist nur alles eine Frage der Zeit. Das wird alles noch so kommen, wie du es geträumt hast damals. Nichts. Gott hat nicht gesprochen. Und wir lesen nie, dass Gott so gesprochen hat zu ihm, wie er zu Großvater Abraham gesprochen hat und zu Vater Jakob. Nie. Wieso ist es bei mir anders als bei ihm? Aber er ging einfach seinen Weg mit dem Herrn. Und nun, liest doch Jerry 39, Verse 7 bis 23.
Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sprach: Liege bei mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus. Und alles, was er hat, hat er mir in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Haus als ich. Und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, da du seine Frau bist. Und wie sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, als sie Josef Tag für Tag ansprach und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, bei ihr zu sein, da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus ging, um seine Arbeit zu tun, und kein Mensch von den Leuten des Hauses war dort im Haus. Und sie ergriff ihn bei seinem Gewand und sprach: Liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses und sprach zu ihnen und sagte: Seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, damit er Scherz mit uns treibe. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, und ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh und lief hinaus. Und sie legte sein Gewand neben sich, bis sein Herr nach Hause kam. Und sie redete zu ihm nach diesen Worten und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Scherz mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sprach: Nach diesen Worten hat mir dein Knecht getan. Da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Und der Herr war mit Josef und wandte ihm Güte zu und gab ihm Gnade in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was dort zu tun war, das tat er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen.
Ja, jetzt haben wir eine Versuchungsgeschichte vor uns. Und das erinnert uns im Rahmen des ersten Buches Mose an. Nur im Rahmen von 1. Mose. Weil das ist ja in 1. Mose. 39. Aber eine andere Versuchungsgeschichte. Wie? Ja, aber das wäre eine Versuchung, eine Prüfung von Gott her. Das war ja nicht ein Verleiten zum Bösen. Gott prüft, versucht nie zum Bösen hin. Aber 1. Mose 3. Sündenfall. Und zwar äußerlich beste Umstände. Ein Paradies. Der Garten Eden. Und hier auch wirklich königliche Zustände. Ein hoher königlicher Beamter in seinem Palast und Josef darf alles. Alles ist in seiner Hand. Und dann kam die Versuchung, eben das eine, was ausgeschlossen war im Garten Eden, das war die Frucht des Baumes der Erkenntnis, des Guten und Bösen. Also dem ersten Menschen war alles gegeben, mit einer Ausnahme. Und Josef war alles in diesem Haus gegeben mit einer Ausnahme, nämlich die Ehefrau von Potiphar. Aber jetzt geht es genau darum, ob er sich das nicht auch noch nimmt oder annimmt. Und für Adam war es eine Frau, die ihm schließlich diese Frucht anbot und er nahm sie. Und hier ist es eine Frau, die ihm sich selber anbietet. Und eben das Erstaunliche ist, wir müssen das sehen, der ist nicht in Kanaan, nicht in der Nähe seiner Familie. Das wäre nämlich soziale Kontrolle. Ich weiß, es ist sehr wichtig, dass wir in eine Familie eingebettet sind, in einen Freundeskreis, in eine Gemeinde. Das gibt soziale Kontrolle. Und zwar nicht Kontrolle wie bei der Geheimpolizei, sondern eben man ist beobachtet und überlegt sich, ist das richtig, wenn ich das so mache, ist es falsch, wenn ich das so mache. Aber warum werden so viele Menschen, die als Asylanten nach Europa kommen, straffällig? Das hängt eben unter anderem damit zusammen, dass die soziale Kontrolle von zu Hause, wo sie weggegangen sind, nicht mehr da ist. Da ist noch mir egal, was diese Leute da, diese komischen Schweizer oder diese komischen Deutschen, was die denken. Und diese fehlende Kontrolle führt schneller zu kriminellen Handlungen. Und jetzt ist Josef wirklich weit, weit weg. Und das Haus ist leer. Also er ist da, alleine im gleichen Haus mit einer Frau, die sich ihm anbietet. Und trotzdem ist er so überzeugt. Was bewahrt ihn vor der Sünde?
Dass er nicht gegen Gott sündigt.
Ja, Vers 9. Liest du, Jerry, nochmals Vers 9.
Niemand ist größer in diesem Haus als ich. Und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, da du seine Frau bist. Und wie sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen?
Also er hat eine so tiefe Ehrfurcht gehabt vor Gott, dass er gesagt hat, wenn ich das tun würde, dann sündige ich nicht nur gegen Potiphar und natürlich auch gegen diese Frau, sondern es war ihm klar, er sündigt damit gegen Gott. Und das geht nicht. Diese Gottesfurcht war da, aber er hätte sich sagen können, der Herr hat mich ja sowieso verlassen. Ich kam in die Grube, dann wurde ich verkauft nach Ägypten und dann kam ich da als Sklave in das Haus von Potiphar. Gut, jetzt geht es mir wieder besser, so weit, aber ich meine, die ganze Familie ist mir entrissen worden. Und trotzdem, er hat wirklich diese Gottesfurcht, nein, ich hasse Sünde. Und so widersteht ihr. Die Versuchung wird immer stärker. Jeden Tag kommt die zu ihm und schließlich wird es so dramatisch, dass sie sich eben vergreift an ihm. Vers 12. Und sie ergriff ihn bei seinem Gewand und sprach, liege bei mir. Und dann sieht er, das Einzige ist, um bewahrt zu bleiben, ich muss aus dieser gefährlichen Situation fliehen. Genauso wie 1. Korinther 6 sagt, flieht die Hurerei. Das bedeutet, wenn man in eine gefährliche Situation kommt, muss man sich aus dieser Situation eben durch Weggehen, und zwar entschiedenes, schnelles Weggehen, entziehen. Ich gebe die Stelle an. 1. Korinther 6,
Vers 18.
Vers 18. Flieht die Hurerei. Ein Befehl. Und das zeigt er uns praktisch, wie er das umgesetzt hat. Und 2. Timotheus 2, Vers 22, da sagt Paulus, die jugendlichen Lüste oder Begierden, aber fliehe. Auch Flucht, wie hier. Und da wird ihm das Gewand quasi ausgezogen. Erinnert uns das an eine frühere Stelle in seiner Geschichte? Seine Brüder hatten ihm das Besondere, das schöne Gewand ausgezogen. Genauso wie die Feinde des Herrn Jesus in Johannes 19 ihm dieses von oben an ohne Naht durchgewebte Unterkleid weggenommen haben. Und dann haben die Brüder dieses Gewand aber benutzt, um zu täuschen, um zu betrügen. Was haben sie gemacht? Ziegenblut auf das Gewand getan und dann haben sie es Vater Jakob vorgestellt, erkenne, ob das das Kleid ist von deinem Sohn. Und er bricht zusammen. Also Betrug mit dem ausgezogenen Gewand. Und hier macht sie genau das Gleiche. Das ist das Beweisstück für ihren Betrug. Und sie sagt dann eben zu ihrem Mann, sieh, das Gewand, das habe ich gerade da eben noch als Beweis, dass der sich an mir vergreifen wollte. Also unglaublich. Er ist so treu dem Herrn. Und jetzt geht es ihm umso mieser. Und er kommt ins Gefängnis. Hätte ich sagen müssen, hat sich jetzt das gelohnt, dass ich dem Herrn die Treue gehalten habe? Jetzt geht es mir noch schlechter als vorher. Aber er wusste eben nicht, was der Plan mit seinem Leben war. In dem Moment, was hätten wir ihm gesagt als Rat? Er gesagt hat, ich weiß nicht, warum mache ich das alles durch? Ist das eine Strafe, weil ich eben früher, weil ich meinem Vater erzählt habe von diesem Rufmord der Brüder? Jetzt muss ich dafür leiden.
Alles dient mir zum Guten, die Gott lieben.
Ja, wenn er gesagt hätte, ja, aber ist es vielleicht bei mir jetzt eine Strafe, dass mir so schlecht geht? Was hätten wir ihm gesagt?
Gott hat mich verlassen.
Ja, aber was hättest du ihm gesagt, wenn Josef dich gefragt hätte, wie soll ich damit umgehen? Er hätte dir vielleicht gesagt, schau, mein Großvater Abraham, das war so ein Glaubensmann. Und Gott ist ihm erschienen und hat ihm gesagt, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also Gott ist doch der schützt. Aber er hat mich nicht geschützt. Ich kam in die Grube. Er hat mich nicht geschützt. Ich kam in die Hand der Ismaeliter und wurde nach Ägypten gebracht. Und wurde dort zum Sklave. Er hat mich auch nicht geschützt vor Sklaverei. Und jetzt, ich war treu in dieser Sache und jetzt komme ich ins Gefängnis. Gott hat mich auch nicht geschützt. Ich gebe die Stelle an. Ich meine, wir müssen uns im Klaren sein. Josef hatte keine Bibel, aber er hatte das, was er wissen konnte von Urgroßvater Abraham, von Isaak, Großvater Isaak, von seinem Vater Jakob. Und die haben eben viele Offenbarungen von Gott bekommen und die auch ihren Kindern weitergegeben. 1. Mose 15, liest du Vers 1.
Nach diesen Dingen erging das Wort des Herrn an Abraham in einem Gesicht und er sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn.
Sagen können, ja, das war für meinen Großvater so. Bei mir ist es nicht, ist es anders. Ja?
Aber die Geschichte ist ja eben noch nicht fertig.
Ja, das ist der Punkt. Wenn wir das aus einem momentanen Standpunkt anschauen, die Geschichte ist nicht fertig, dann ist es nicht klar. Aber wir müssen eben lernen, dass der Herr einen Plan hat, den er uns nicht im Moment verrät. Und diesen Plan mit ihm gehen. Er hätte sich sagen können, ja, ist das eine Strafe von Gott? War das falsch, dass ich meinem Vater das gesagt habe wegen diesem Rufmord? Nein, es war nicht falsch. Ich bin ja nicht einfach hausieren gegangen. Das wäre ein Verleumder, der geht herum, heißt es in den Sprüchen. Aber ich habe das einfach meinem Vater anvertraut, als Vertrauensperson, und ich musste jemanden haben. Und es ist auch wichtig, wenn Kinder mit schwierigen Dingen konfrontiert werden in der Schule, dass wir als Eltern sagen, sprecht darüber. Und wenn die Kinder sagen, das sagst du deinen Eltern nie, sonst, erst recht, raus mit der Sprache. Das ist nicht Verleumdung. Und ja, dann ist es also doch nicht eine Strafe von Gott. Aber was war denn? Ja, ich habe meinen Brüdern erzählt von diesen Träumen und das hat sie erst recht zornig gemacht. Aber das war ja Gottes Wort. Und ich wollte Gottes Wort weitergeben. Also hätte er sich wirklich sagen müssen, ja, ich sehe keine konkrete Schuld. Und so ist es, wenn wir in Prüfungen drin sind und uns fragen, ist das eine Zucht Gottes? Dann müssen wir einfach beten, prüfe mich, Herr, und erforsche mich. Letzten Verse vom Psalm 139. Oder wie Buch Hiob, was ich nicht sehe, zeige du mir. Dann zeigt uns der Herr, ob etwas ist. Aber wenn er uns das nicht klar zeigt, da ist konkrete Schuld vorhanden, die ich ordnen muss, dann müssen wir denken, der Herr hat irgendwie einen Plan mit all diesen Dingen. Und wenn wir die Geschichte von hinten anschauen, dann sehen wir plötzlich, aha, jetzt verstehen wir, warum Josef als Hirte aufwuchs in seiner Jugend bis 17. Warum? Was machen Hirten?
Hüten.
Hüten und?
Bewachen.
Bewachen und füttern. Roe, der Herr ist mein Hirte. Adonai Roi, mein Hirte. Roe, das heißt eben unter anderem der Fütterer und der Umsorger, der Pfleger und so weiter. Aber es ist gerade das Füttern drin. Hirten schauen, dass alle in der Herde genügend zu essen haben. Und sie schauen, dass wirklich jedes Schaf zu essen hat. Und was wird Josef später mal tun müssen? Als er die Nummer 2 wird, nach dem mächtigsten Mann der Welt, das muss uns klar sein. Zu der Zeit gab es ja noch nicht so viele Menschen wie heute. Die Menschheit weltweit war noch nicht so groß. Aber das mächtigste und am meisten zivilisierte Großreich auf Erden, das war das altägyptische Reich. Und er wurde Nummer 2. Und zwar mit dem Auftrag, alle Ägypter müssen genügend zu essen bekommen. Und es muss gerecht verteilt werden, dass alle was kriegen. Und nicht nur sie, sondern die Nachbarvölker in der Levante, so nennt man ja das Gebiet von Syrien, Libanon, Israel, die Levante, die hatten ja dann auch Hungersnot. Als in Ägypten 7 Jahre eine schreckliche Hungersnot tobte. Und die kamen nach Ägypten. Und Josef musste schauen, dass die nicht untergehen. Er wurde zum Retter der Welt. Und das hat er gelernt als Hirte. Sich um Einzelne zu kümmern, sich ihr anzunehmen. Und später kam er in das Haus von Potiphar. Stieg auf und da hat er ein palastähnliches Haus unter sich gehabt. Und alle Abläufe, da hat er geordnet, geführt. Er wurde also ausgebildet, kann man sagen, in Ökonomie und in Management. Im besten Sinn des Wortes. Ja, und später kam er ins Gefängnis. Aber wir werden gleich noch sehen, er stieg im Gefängnis auf und wurde der Höchste. Alle Gefangenen wurden vom Obersten der Leibwache ihm unterstellt. Und er hat für sie gesorgt. Und da kam zum Beispiel einer ins Gefängnis, das war ein Bäcker, und der andere war ein Mundschenk. Ich reife jetzt ein bisschen voraus, in Kapitel 40. Und was sieht Josef? Er sieht, dass die ganz traurig aussehen. Aber er hätte sagen können, ich habe so viel Bitteres erlebt. Von meiner Familie, von den Ismaelitern und dann von dieser üblen Frau, Potiphar. Was soll ich mich da kümmern um andere? Aber das zeigt, dass er nicht verbittert war. Die Augen waren immer noch offen und er sah die Gesichter und sah, da ist ein Problem. Und er hat gesagt, euer Gesicht ist traurig, was ist der Grund? Und dann haben sie die Träume erzählt, die sie hatten. Und dann sagt er, es gibt einen Gott, der die Träume deuten kann. Gleich hätte er sagen können, was? Jetzt willst du anderen noch die Träume deuten und deine Träume sind nie in Erfüllung gegangen. Aber der war überzeugt. Ich erkläre Ihnen, was die Träume bedeuten. Und er hat sich also auch, kann man sagen, seelsorgerlich um Gefangene gekümmert. Und das war alles eine Vorbereitung, dass er schließlich der zweitmächtigste Mann der Welt wurde, der gerade die Nahrungsmittelversorgung von all den Menschen in Ägypten und der Levante unter sich hatte. Das war ein Plan. Aber er wusste das im Moment alles nicht. Und dann war noch ein Problem, der Stolz. Wir sind von Natur aus alle stolz. Das steckt in unserer sündigen Natur. Und wenn man eben einmal ganz unten war und dann aufsteigt, aufsteigt, immer anerkannter und beliebter wird, dann ist das eigentlich gefährlich. Und für Josef wäre das eben eine ganz gefährliche Sache gewesen, dass er richtig stolz geworden wäre. Und auch hart seinen Brüdern. Wir denken, später kommen sie ja bei der Hungersnot zu ihm und er erkennt sie. Sie erkennen ihn nicht. Aber er erkennt sie. Sie waren alle vollbärtig. Er glatt rasiert. Denn die Ägypter damals waren in diesem Bereich das Volk, das sich glatt rasierte, während die anderen Völker den Bart wachsen ließen. Also, er wurde von ihnen auf jeden Fall nicht erkannt. Er kannte sie und ich hätte das denken können, das ist die Gelegenheit, die mir jetzt gegeben wird. Jetzt kann ich mich an ihnen rächen für all das, was sie mir angetan haben. Aber wir werden gleich sehen, wenn wir so weit sind, dass er das gar nicht wollte. Er wollte Versöhnung, aber keine billige Versöhnung. Und darum hat er sich nicht sofort zu erkennen gegeben, sondern hat da mit Weisheit gehandelt und wollte sehen, wo stehen meine Brüder. Aber es war schon eindrücklich, als die kamen, die haben sich alle verbeugt vor ihm. Der Traum ist in Erfüllung gegangen. Nicht ganz, oder? Wie viele Brüder kamen?
Wie? Elf.
Wie?
Elf. Zehn, ja.
Zehn. Aber in seinem Traum waren es elf. ist noch nicht ganz erfüllt, nicht wahr? Also, er erkundigt sich dann, gibt es noch einen weiteren Bruder? Wie kommt er auf die Idee, eine solche Frage zu stellen? Ja, aber eben nur um zu sehen, wie das eben so war, dass der Herr ihn wirklich einen Weg geführt hat. Das war eine Vorbereitung für seine spätere Aufgabe. Aber auf dem Weg zu seiner späten Aufgabe, das waren so viele Fragezeichen. Wo ist der Gott, der mein Schild ist? Mein sehr großer Lohn. Und eine Stelle noch möchte ich dazu aufschlagen im Zusammenhang. Galater 1. Und zwar in Vers 15. Er beschreibt, wie er als Ungläubiger gewirkt hat, Karriere gemacht hat, die Gemeinde verfolgt hat und dann kommt die Bekehrungsgeschichte. Vers 15. Liest du, Jerry?
Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate.
Danke, bis dahin. Es geht jetzt einfach um diese Bemerkung, dass Gott ihn von Mutterleib abgesondert hat. Also der Weg mit Saulus begann nicht erst bei der Bekehrung, sondern bei der Geburt, als seine Mutter ihn auf die Welt brachte. Und Gott hat ihn schon dort abgesondert. Und das heißt, Gott hat den ganzen Werdegang als Kind und alles, was er da erlebte auf diesem Weg bis zur Bekehrung, hat Gott so geführt, um ihn vorzubereiten für diese Aufgabe, die er für ihn vorgesehen hatte. Aber es ist genauso mit Josef. Im Moment hätte er sich sagen können, der Herr hat mich verlassen dort in der Grube, aber in Wirklichkeit war er dort. Und im Nachhinein musste er sich sagen, ja natürlich, ich habe es zwar nicht gespürt, weil meine Gefühle sind nicht objektiv, richtig, der Herr war da. Und warum hat er eben so viel Tiefes erlebt, damit er diese Höhen besser ertragen konnte? Das ist der Punkt, den ich ja begonnen habe vorzubereiten, aber jetzt nie zum Schluss gebracht habe. Also diese Tiefen waren Vorbereitungen, um diese ganze Ehre später und im Zusammenhang mit dieser großen und schönen Aufgabe zu ertragen. Und schlicht zu bleiben. Ja?
Und dieses Gottvertrauen kommt ja auch zum Ausdruck, als er dann die beiden Träume des Pharao auslegt, wo er dann in Kapitel 41 sagt, dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Dass sogar diese Hungersnöte in diesem Brennen Ägypten wüsste, dass nicht einfach Zufall oder Schicksalsschläge, sondern es ist Gott, der das beschlossen hat, Gott, der das ausführt.
Sehr gut. Und er sagte dem Pharao, der ihn aus dem Gefängnis holen lässt, um die Träume zu deuten. Weil der Mundschenk ja ihm plötzlich erzählt, es gibt im Gefängnis einen, der kann Träume deuten. Alle Berater des Pharao waren nicht in der Lage, den Traum des Pharao zu deuten. Und so kam er überhaupt heraus. Und dann hätte er sich groß präsentieren können am Hof. Ja, ich kann erklären, was der Traum des Pharao bedeutet, mit den dicken, fetten Kühen und den mageren Kühen. Nein, er sagt, es gibt einen Gott, der das erklären kann. Er gibt Gott die Ehre. Natürlich brauchte es ihn, denn niemand anders konnte das deuten als er. Aber er gibt Gott die Ehre, denn nur Gott hat ihm diese Weisheit gegeben. Und eben diese Demut, die er behält und bewahrt bis zum Schluss seines Lebens, das ging eben durch diese Tiefen. Und es ist so, Menschen, die mehr gelitten haben als andere, werden auch tiefer. Und es ist eine Chance. Es kann auch das Gegenteil sein. Man kann eben durch Leiden bitter werden und wirklich unerträglich, mühsam bis unerträglich. Aber es kann auch anders sein, wenn wir dem Herrn wirklich die Ehre geben und sagen, doch, du warst bei mir in der Grube, ich habe nichts gespürt, du warst bei mir auf diesem langen Weg nach Ägypten mit den Ismaelitern, denen er wohl vermieden hatte zu sagen, übrigens, wir sind verwandt. Mein Urgroßvater hatte nämlich einen Sohn, der hieß Ismael. Das ist euer Stammvater. Und da hätten sie gesagt, du bist der Richtige. Weißt du was? Ismael wurde dann hinausgetan. Jetzt haben wir die Gelegenheit, uns an euch zu rächen. Ja, also besser hat er ihnen nichts erzählt davon. Gut, das Wort sagt nichts, aber sagt auch nicht, dass er gesagt hat, wir sind eigentlich verwandt. Ja, er ging einfach da runter. Aber Eben, das erklärt, warum er auch erleben musste, wie diese Frau ihn so dreckig verleumdet hatte. Vor allem im Haus und dann vor ihrem eigenen Mann. Und wir lesen nichts davon, dass Potiphar gesagt hätte, und Josef, jetzt könntest du noch deine Darstellung der Geschichte vorbringen? Nichts? Er kam ins Gefängnis. Also, was hätte er da für eine Bitterkeit aufbauen können? Aber er hat im Herzen vergeben. Und darum konnte er später auch seinen Brüdern vergeben. Und darum kam es zu einer Versöhnung. Und da verstehen wir also, dass sein Charakter, und zwar sein gottgemäßes Wesen, wurde geformt durch diese Erfahrungen. Und hat ihm eben auch Weisheit gegeben. Ich war, als er da seine Brüder sah, in Ägypten zum ersten Mal, hat er ja schließlich eben sich nicht gerecht, aber noch nicht zu erkennen gegeben. Aber er hat ihnen voll Weizen, also Korn gegeben, die Säcke ihnen mitgegeben. Und dann auf der Heimreise, was merken die?
Das Geld ist noch
drin. Das Geld? Damals gab es ja gar kein Geld. Münzen zum Kaufen und Verkaufen kennt man in der Geschichte seit 700 vor Christus. Aber hier sind wir über 1000 Jahre früher. Also immer wenn es Geld heißt, es ist das Wort Kesef. Das heißt eben gleichzeitig Silber oder Geld als Münzen. Und in Josefs Geschichte müsste man Kesef immer übersetzen mit Silber. Das heißt, er hat ihnen Silberlinge in die Säcke gegeben. Und auf der Heimreise merken sie da in einem Sack, der Mann hat uns das gegeben. Und er hat ja gesagt, wir seien Betrüger. Und zu Hause merken, dass alle in ihren Säcken Silberlinge haben. Silberlinge. Das erinnerte sie an das, was sie gekriegt haben für den Verkauf von Josef. So ist diese Geschichte. Aber wie kam Josef auf die Idee, ich gebe ihnen Silber in die Säcke? Die sollen sich damit beschäftigen. Und das soll in ihren Herzen ein Werk tun, bis es dann zur offiziellen Versöhnung kommen konnte. Aber nicht zu früh. Aber eben durch all diese Erfahrungen, wie er gelernt hat, Unrecht der Menschen zu ertragen, das hat seinen Charakter geformt. Und wenn man sich vorstellt, als er dann ganz oben war, Nummer 2 der Welt, und das heißt, alle Ägypter haben sich vor ihm verbeugen müssen. Der Pharao hat das angeordnet. Wer auch?
Potiphar
und Frau Potiphar. Wow! Was hat diese Frau erlebt? Jetzt ist der für angebliche Vergewaltigung im Knast war, jetzt ist er ganz oben. Und zwar eben, das war steil. Aus dem Knast wurde er Nummer 2. Und diese schnelle Entwicklung ist fast unerträglich, wenn man nicht eben einen Weg durch so viel innere Mühen und Kämpfe, Zweifel, Selbstzweifel hindurchgegangen ist. Aber das war wirklich die Vorbereitung. Und wir lesen nicht, dass er sich diese Frau vorgeknöpft hätte. Und auch nicht Potiphar. Er lernte, durch seine Erfahrungen lernte er eben auch zu vergeben. Und nicht billig. Sonst hätte er sich sofort seinen Brüdern geoffenbart, mitgeteilt, ich bin euer Bruder Josef. Sondern es ging darum, die Wiederherstellung geschieht durch Buße. Sie müssen zur Einsicht, zur Umkehr kommen. Ja, wollen wir doch an dieser Stelle schließen und fahren dann nächstes Mal weiter mit Kapitel 40 ab Vers 1. Thank you.